ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
Es gab früher mehrere Begriffe für dieses Phänomen. Autogynophilie oder Paraphilie klingt irgendwie nach Krankheit, aus dem Griechischen entlehnt. Anfang des 20. Jahrhunderts fand der Sexualforscher Magnus Hirschfeld dann den lateinischen Begriff Transvestismus, also Mann oder Frau trägt die Kleidung des anderen Geschlechts. Heute wird meistens das englische Wort verwendet, Crossdressing. Aber egal welche Bezeichnung, was ist das genau?
How do you do? Na, die Musik kennt man doch. Und die Szene kennt man vielleicht auch irgendwie. Die stammt aus dem Kultfilm-Musical Rocky Horror Picture Show. Da steht also Dr. Frankenfurter vor dem etwas naiven Brautpaar Janet und Brad. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. Lasst euch von meinem Aussehen nicht verunsichern. Und dann reißt sich Dr. Frankenfurter seinen Satin-Bademantel vom Leib. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Er oder sie hat Korsett und Strapse an. Er oder sie ist wild geschminkt. Ich bin einfach nur ein süßer Transvestit aus Transsexual, aus Transsilvanien. Dr. Frankenfurter bemüht den Begriff Trans wirklich oft, sagt oder besser singt davon. Bei Dr. Frankenfurter weiß man wirklich nicht, was oder wer er ist. Gut, er ist offensichtlich ein Mann, der sich weiblich gibt, also ein Transvestit. Er ist ein Hedonist. Aber ist er schwul? Ist er hetero? Oder ist er irgendwas dazwischen? Ist er, wie man heute sagt, trans? Die Rocky Horror Picture Show brachte jedenfalls Mitte der 1970er Jahre ein Phänomen in die Kinos und damit in die Populärkultur, das man zwar irgendwie kannte, aber wo man nicht so genau wusste, was es damit auf sich hat und was man damit anfangen sollte. Damals nannte man das Phänomen noch Transvestismus.
Wo kommt das Wort Transvestit her? Und was bedeutet es?
Fragt bereits in den 1930er Jahren ein Autor namens Dr. Wegner in einer Zeitschrift namens Das dritte Geschlecht. Und er beantwortet seine Frage gleich selbst.
Das Wort Transvestit ist aus den lateinischen Wörtern trans entgegengesetzt und vestitus gekleidet gebildet.
Aber mal kurz nachgefragt. Was hat es mit der Zeitung Das dritte Geschlecht auf sich?
Es ist überhaupt die allererste Transvestitenzeitschrift, die es jemals gegeben hat.
Sagt Rainer Herrn, Medizinhistoriker. Er hat diese Zeitschrift im Reprint neu veröffentlicht.
Die große Überraschung, die erste Auflage war in Windeseile vergriffen und wir haben jetzt gerade die zweite Auflage dieser Zeitschrift, weil das Trans-Thema heute sowohl politisch als auch bei der Trans-Community selbst eine solche Konjunktur und eine solche Politisierung erfahren hat, dass es ein großes Interesse an der Geschichte von Trans gibt, also von Trans-Personen.
Aber nochmals zurück zum Begriff der Transvestiten in den 1930er Jahren. Der Volksmund, so fährt Dr. Wegner in seinem Artikel in der Zeitung Das dritte Geschlecht fort, bezeichnet solche Menschen in seiner Zeit, also in den 1930er Jahren, als pervers. Aber, so vermutet er, nur mangels besseren Wissens.
Unter Transvestiten versteht man nun solche Personen, die den inneren Drang in sich fühlen, die Kleidung des anderen Geschlechts anzulegen. Also Männer, die gerne Frauenkleider tragen und Frauen, die am liebsten Männerkleidung tragen.
Also wir haben eine große Vielfalt heute von Sexual Diversity, die mit diesen alten Begriffen eigentlich gar nicht mehr zu fassen sind.
Heutzutage sei Transvestismus wohl kein passender Begriff mehr, meint der Medizinhistoriker Rainer Herrn.
Diese ganzen Begriffsentwicklungen kommen eigentlich so etwa um 1910.
Anfang des 20. Jahrhunderts etabliert sich, wie soll es auch anders gewesen sein, in Berlin die Sexualwissenschaft. Und die junge Sexualwissenschaft findet Begriffe für die ihrer Zeit als abnormales Verhalten geltende sexuelle Praktiken. Begriffe wie etwa Sadismus, Fetischismus, Homosexualität, Bisexualität oder eben auch die Bezeichnung Transvestismus.
Ja, das ist eigentlich ein Wortungetüm und ein Wort, das in die Welt gesetzt wurde und zugleich ganz harsche Kritik erfahren hat, nämlich von der Community, die es betroffen hat, nämlich von den Transpersonen, die gesagt haben, wir sind keine Transvestiten. Also sagen, es geht nicht um Trans, sondern es geht also im Sinne von dem Tragen der Kleidung des anderen Geschlechts, also nicht zum Verkleiden, sondern dass sie die Personen, die Kleidung, die ihrer Psyche entspricht, anziehen möchten. Also es ist kein Transvestismus. Und gibt eine ganze Reihe dann von neuen Begriffsschöpfungen, die dafür gebraucht wurden. Traditionell wird in der englischsprachigen Literatur Crossdressing verwendet.
Was der Begriff Transvestismus also nicht unterschieden hat, ist, ob es da um heterosexuelle oder homosexuelle Personen geht, meist Männer. Oder geht es gar um jemanden, der seine Geschlechtsidentität anders fühlt oder gar nicht binär sieht? Seinerzeit, so Rainer Herrn, galten alle Männer, die Frauenkleidung trugen, als Homosexuelle.
Traditionell wurden Transpersonen eigentlich zu den Homosexuellen gezählt. Also es wurde im Grunde nicht unterschieden zwischen Homo und Trans.
Are Transvestites Homosexuals?
Fragt Woody Allen in einer Episode seines Films, was sie schon immer über Sex wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten. Wieder ein Film aus den 1970er Jahren. In 7 Episoden parodiert Woody Allen die Aufklärungswelle der 1960er Jahre. Und Woody Allen stellt Fragen. Etwa, was passiert bei der Ejakulation? Was ist ein Perverser? Was ist Sodomie? Aber er fragt auch,
sind Transvestiten Homosexuelle?
Die Geschichte dieser Episode ist schnell erzählt. Das ältere Ehepaar Sam und Tess sind bei Bekannten eingeladen. Sam schleicht sich heimlich in das Schlafzimmer der Gastgeberin und zieht ihre Kleider an. Als er in seinem roten Rock, seiner weißen Bluse und dem roten Hut droht, entdeckt zu werden, türmt er aus dem Fenster auf die Straße und mischt sich unter die Leute draußen, die ihn als Lady, als Dame ansprechen. Obwohl er einen Schnurrbart hat. Den verdeckt er geschickt mit einem Finger und behauptet, eine Verletzung an der Oberlippe zu haben. Also, Tess, die Ehefrau, sie sieht ihren Mann mit dem roten Hut, der Bluse und dem Röckchen auf der Straße und ist irritiert. Mein Gott, sie ist mein Mann.
Was man auch vergisst in der Geschichte, die Hauptfraktion der frühen Transvestiten sind heterosexuelle Männer gewesen.
Sagt Rainer Herrn. Sogenannte Transvestiten waren also heterosexuelle Männer, oft verheiratet, meist Kinder, bürgerliches Leben. Sie trugen gerne Frauenkleider, das meist heimlich. Doch zu Anfang des 20. Jahrhunderts war die Situation für Transvestiten nicht so amüsant wie bei Woody Allen in den 1970er Jahren. Crossdresser galten, wie gesagt, als Homosexuelle.
Homosexualität ist ein Stigma gewesen. Wenn das ruchbar wurde, war das der soziale Tod. Erpressungen waren an der Tagesordnung und Suizide waren keine Seltenheit. Und deshalb diese starke Abwehrbewegung von Crossdressern, nicht als homosexuell zu gelten.
Alle von der Norm der gesellschaftlichen Konventionen abweichenden Personen wurden von Seiten des Staates kriminalisiert.
Und nun sozusagen waren die Homo- und Transpersonen irgendwie aneinander gekettet. Aber Transpersonen fühlten sich missverstanden, dass ihnen ein homosexuelles oder homoerotisches Begehren zugeschrieben wurde. Und sie wendeten sich an die junge Sexualwissenschaft, unter anderem an Magnus Hirschfeld, und sagten unter anderem, wir sind aber gar nicht homosexuell.
Magnus Hirschfeld, von ihm wird gleich noch die Rede sein, gründet 1919 in Berlin das erste Institut für Sexualwissenschaft.
Aber auch in der homosexuellen Bewegung gab es sehr viele, die sich als echte Männer begriffen haben, als Supermänner, als hyperviril, als sogenannte Maskulinisten. Und die haben gesagt, wir haben gar nichts am Hut mit diesen Crossdressern, die Frauenkleider tragen. Das ist für uns alles was ganz Abscheuliches.
Der Mediziner Magnus Hirschfeld schreibt 1910 eine wissenschaftliche Arbeit. Titel: Die Transvestiten, eine Untersuchung über den erotischen Verkleidungstrieb. Eine Monographie.
Mit 17 sogenannten Fallbeschreibungen, wie es damals hieß, 16 Männer und eine Frau. Das sind sozusagen kleine autobiografische Vignetten, die quasi exemplarisch zeigen, wie das Leben von Transpersonen verläuft, mit der typischen Kindheit, wo der Wunsch nach dem Tragen der Kleidung des gänsefüßischen anderen Geschlechts aufkam.
Hirschfelds Buch ist komplex. Ganz im Sinne der Zeit versucht er auf fast 600 Seiten, den Transvestismus zu katalogisieren, zu systematisieren, aber auch zu psychologisieren. Also unterscheidet er etwa:
Zeitpunkt des ersten Auftretens der Verkleidung, die sonstigen Lebensgewohnheiten der Transvestiten, die Ehefrauen der Transvestiten, die Kleidung als Ausdrucksform seelischer Zustände.
Und Magnus Hirschfeld begibt sich auch in die Geschichte. Er untersucht den Transvestismus von der
Geschlechtsverkleidung bei den Naturvölkern
bis zur
Geschlechtsverkleidung auf der Bühne.
Rainer Herrn ergänzt:
Ein wichtiges Medium, sagen wohl, viel trans gelebt wurde, ist natürlich die Bühne auch gewesen, ist das Theater gewesen. Wir haben eine ganze Reihe von Theatern, wo die Frauenrollen von Männern gespielt wurden. Also das war auch ein Austragungsort von diesem Begehren.
Nur, und das ist wichtig, auf Bühnen nennt man diesen, wie Magnus Hirschfeld es genannt hat, Verkleidungstrieb anders. Er heißt Travestie. In der Zeit von Shakespeare etwa, also im späten 17. Jahrhundert, schlüpften Männer in Frauenkostüme, um weibliche Rollen darzustellen. Aber im 19. Jahrhundert, etwa in der Operette Die Fledermaus von Johann Strauss, gibt es eine sogenannte Hosenrolle. Hier stellt eine Frau, eine Mezzosopranistin, den Prinz Orlowski dar.
Das, was wir heute als Travestie bezeichnen. Das ist aber im ernsten Sinne schon von dem, was Transvestitismus im traditionellen Sinne bedeutet, wo also eine innere, sagen, ein psychischer Wunsch besteht. Ich will jetzt das Wort Trieb nicht gebrauchen, das ist wirklich ein altmodischer Begriff. Also wo ein inneres Bedürfnis entsteht, diese Kleidung zu tragen, das ist davon zu unterscheiden. Also Travestie und dieser Wunsch des Crossdressing, das sind zwei unterschiedliche Ebenen.
Zurück zu Magnus Hirschfeld. Ihn interessierte also, warum trägt Mann oder Frau die Kleidung des anderen Geschlechts? Um sich wohlzufühlen? Aus sexuellen Gründen? Interessant sind seine Fallbeschreibungen der Menschen, die sich crossdressen. Magnus Hirschfeld berichtet zum Beispiel von einem gewissen Herrn E., der ihm seine Aufzeichnungen überlassen hat.
Herr E., im Kunstgewerbe tätig, circa 40 Jahre alt, stammt von gesunden Eltern. Abweichende Anlagen oder Degenerationszeichen sind in der Verwandtschaft nicht nachzuweisen. Die körperliche Kindheitsentwicklung verlief normal.
Mädchen gegenüber sei er schon in frühester Jugend an höchst schüchtern gewesen. Zu Hause sei er streng erzogen worden. Und jetzt?
Status Präsens. Breite der Hüften etwas geringer als die der Schultern. Körperlinien rundlich. Leichter Paniculus adiposus. Oberarme und Oberschenkel mehr gerundet als abgeflacht. Füße von mittlerer Größe, Hände von der Arbeit etwas mitgenommen.
Ganz nüchtern beschreibt Hirschfeld die Physiognomie vom Herrn E. Aber wann begann sein Drang, wie es Hirschfeld nennt, nach Geschlechtsverkleidung?
Vita sexualis. Im Alter von 4 Jahren versuchte er zuerst, das Kleid seiner Schwester anzuziehen.
Im Karneval habe er sich gern als Frau verkleidet, opferte dafür den Schnurrbart und bedauerte es, die Frauenkleider wieder ablegen zu müssen. Freilich.
Lange Strümpfe und Korsett trägt er fast immer unter seiner Männerkleidung. In dieser raucht er gern, was er im Frauenkostüm nie tut. Der Trieb war immer auf den Coitus cum femina gerichtet. Erste Betätigung Anfang der 20er. In actu ist er gern Succubus. Triebstärke, durchschnittlich 2 Ejakulationen in der Woche. Von Homosexualität ist keine Spur vorhanden.
Ein bisschen fühlt man sich an Woody Allens Film, was sie schon immer über Sex wissen wollten, erinnert. Ein Mann, der seinen Schnurrbart verbirgt, um als Frau durchzugehen. Aber bleiben wir ernst. Magnus Hirschfeld hat für die Geschichte der Transmenschen gewirkt. Und er hat viele Biografien gesammelt, die eine schwierige Situation im Leben beschreiben.
So haben wir eine ganz große Melange unterschiedlicher Transbiografien eigentlich, also punktueller, passagierer oder permanenter Transvestitismus, um dieses alte Wortungetüm nochmal zu gebrauchen. Also gibt es ganz unterschiedliche Formen und genauso unterschiedlich erleben wir heute auch, wie sich Transpersonen empfinden.
Zurück zum Film Rocky Horror Picture Show, zurück zum Film, wo der Transvestismus oder das Crossdressing wohl nur als Spiel funktioniert. Der biedere Ehemann Brad steht plötzlich, verkleidet als Frau, also genauer gesagt, eingekleidet mit Strapsen, Korsett und High Heels auf der Bühne. Und Brad erlebt plötzlich neue Gefühle. Er empfindet sich als sexy. Und jetzt mal kurz innehalten. Sexualität ist etwas Besonderes. Natürlich gibt es auch heutzutage noch den Transvestismus, so hat man das früher genannt, oder wie es jetzt heißt, das Crossdressing oder die Feminisierung, wie es Kolja Nolte nennt. Es gibt das Ganze einfach heute auch als sexuelles Spiel. Meist wird das Spiel nicht daheim mit der Ehefrau ausgelebt, sondern vielleicht bei SexarbeiterInnen. Wie eben bei Kolja Nolte vom Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen. In der Szene nennt er sich der Dominus.
Also prinzipiell ist der Lustgewinn, liegt ein Stück weit natürlich in der Ächtung. Also man muss sich das ja so vorstellen, wenn man als Mann ist es immer noch nicht salonfähig, Frauenkleider anzuziehen.
Der Medizinhistoriker Rainer Herrn ergänzt, dass die Ächtung des Kleidertauschs ja wirklich schon sehr früh begann.
Nun müssen Sie wissen, dass die Geschlechtskleiderordnung in der Kaiserzeit und der Weimarer Zeit eine unglaublich strenge gewesen ist. Wenn eine Frau auf der Straße Hosen trug und als Frau erkannt wurde, wurde sie sofort hops genommen von der Polizei. Sie wurde angeklagt wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und groben Unfugs. Paragraph 184 und 360 Reichsstrafgesetzbuch. Das Gleiche galt für Crossdresser, für Männer in Frauenkleidern.
Zwar wird heute wohl keiner mehr hops genommen, wenn er oder sie als Crossdresser auftritt, aber eine gesellschaftliche Etikette besteht trotzdem noch.
Im Übrigen ist es auf der anderen Seite nicht so. Also wenn man die weibliche Emanzipation anschaut, hat sich da eine ganze Menge getan. Also Frauen können Hosen und eigentlich alles tragen, während das männliche Geschlecht das immer noch nicht darf. Also ich erinnere mal an die Skandale, die jetzt die wüten, die Gemüter, die erhitzt werden, dadurch, dass die ein oder anderen Männer jetzt ihre Nägel lackieren. Ich finde das alles ganz großartig und ich finde auch, dass sich die Männer da emanzipieren dürfen, um das um da auch mehr Rechte zu bekommen.
Sagt Kolja Nolte, alias der Dominus, vom Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen. Aber natürlich, in dem immer noch tabuisierten Verhalten liegt auch ein Lustgewinn. Ich darf das halt nicht.
Und in dem Sinne liegt der Lustgewinn darin, dass wenn ein Mann halt Frauenkleider anzieht, sich da natürlich auch ein Stück weit drin erniedrigt fühlt. Und diese Erniedrigung kann natürlich damit gefestigt werden, dass die Rollen zum Beispiel getauscht werden, dass der meist dominant weibliche Part da in die Penetration geht.
Bei diesem Spiel gibt es sehr oft stereotype Rollenmodelle.
Wir hätten da die Sissy, das ist ja vielleicht auch ein bisschen Funny-Typ. Das wissen die Menschen auch ein Stück weit. Das ist ja so, wenn man im höheren Alter dann sagt, so jetzt will ich aber in ein Frauenkostüm, dann sitzt das natürlich am allerwenigsten. Und das ist aber in dem Augenblick gar nicht so wichtig, dass das täuschend echt weiblich ist, sondern es geht einfach darum, in eine gewisse Rolle reinzuschlüpfen.
Und da gibt es die Zofe. Ein Mann, der sich als Maid, als Magd verkleiden lässt. Aber es gibt auch den Fetischisten, eigentlich ein Begriff aus dem frühen 20. Jahrhundert.
Das ist jemand, der also wirklich über die Kleidung einfach einen Lustgewinn erfährt, ohne dass da eine psychische Komponente bei ist. Ich glaube, eins der größten Beispiele ist da das Thema Strapse tragen, Nylons auf der Haut fühlen. Das ist, da ist das Material eine Entscheidung. Und das weibliche Verhalten ist gar nicht so, das ist gar nicht das, was, wo der Reiz dran liegt. Ja.
Zurück zu Magnus Hirschfeld, dem Sexualwissenschaftler aus dem frühen 20. Jahrhundert. Er erkannte, seine Transvestiten haben auch ein glückliches Leben.
Einer berichtete, wie ihn seit seinem 15. Jahre ein Verlangen nach Frauenkleidern beherrschte, das wie Hunger und Durst Befriedigung heischte. Endlich mit 24 Jahren, als er krankheitshalber vom Lehramt beurlaubt im elterlichen Hause weilte, bietet sich die ersehnte Gelegenheit. Er zieht sich ein vollständiges Ballkostüm seiner Schwester an und berichtet, ein nie gekanntes Gefühl des Wohlbehagens durchrieselte mich. Das Wunderbarste war, dass ich mich jetzt rasch erholte, während ich vorher 6 Wochen lang vergeblich ein Sanatorium besucht hatte.
Und der Dominus, also Kolja Nolte, meint:
Ich finde, Sexualität ist ein wunderschönes Beispiel, um sich selber zu sortieren in seinem Leben, vielleicht auch zurechtzukommen, zu resetten. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Andere Menschen reden sehr viel, der Nächste liest sehr viel, ja, und oder treibt einfach Sport und kann sich darüber sehr gut sortieren. Und andere Menschen schaffen das über Sexualität. Und ich bin aber der festen Überzeugung, wenn man wirklich vor allen Dingen auch tiefgreifende Probleme hat, persönliche tiefgreifende Probleme, ist die erste Stelle ein Therapeut. Und Sexualität kann ein Weg sein, um Dinge klar zu ziehen, ja? um vielleicht die eine oder andere Lebenssituation besser zu meistern oder ja, einfach ein schönes Ventil zu haben für aufkeimende Gefühle.
Martin Trauner über Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen durch den Kleidertausch in eine andere Rolle schlüpfen, kurzfristig eine andere Identität ausleben. Dabei ist das Crossdressing keine moderne Erscheinung. Es hat eine lange Geschichte. Mehr von Radio Wissen findet sich jederzeit in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Zum Beispiel auch eine Folge über den bekanntesten sehr alten Leitfaden für Liebe, Erotik und Lebensweise, das Kamasutra. Oder auch eine Folge über die Scham. Außerdem immer die Empfehlung zum Radio Wissen Psychologie-Podcast Wie wir ticken. Viel Freude beim Hören.